Von mir auch einen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Und genau, ich darf heute die Predigt halten. Und heute geht es um das Thema, wie kann ich ganzheitlich leben in der Nachfolge Jesu? Genau, und man kann die Frage stellen, was heißt eigentlich, ganzheitlich in der Nachfolge zu leben? Ganzheitlich in der Nachfolge ist, wenn unser Glaube an Jesus Christus unser ganzes Leben erfüllt. Sei es um mich herum, was geschieht in meinem Leben oder auch um das eigene Sein. Die Barna Group haben so Daten erhoben, um herauszufinden, wie man die Generation Z am besten mit der Botschaft Jesu erreichen kann. Die befragten Jugendliche gaben an, dass sie es vorziehen, den Glauben in Aktion zu sehen. Anstatt dass dieser nur mit Worten bezeugt wird oder dargestellt wird. Außerdem gab es mit überwältigender Mehrheit an, dass der oder die ideale Evangelist eine Person ist, die zuhört, ohne zu verurteilen und Interesse am Leben anderer Menschen zeigt. Interessanterweise klingt dieser ideale Evangelist sehr nach jemandem, der selbst ganzheitlich durch einen lebensverändernden Glauben an Jesus Christus geprägt ist. Und da kommen die Fragen: Wo schaut Jesus denn als erstes, damit du und ich ja ganzheitlich leben? Schaut er zuerst auf unser Aussehen? Guckt er auf unser Konto? Guckt er auf unser Erfolg? Guckt er erst auf unser Bibelleseplan? Ja, wie viel hat er schon gelesen? So? Wo guckt Jesus zuerst hin? Wenn er dich und mich ansieht, was sucht er bei uns oder wonach schaut er? Die Bibel zeigt uns ziemlich deutlich, dass Jesus auf unser Herz schaut, auf dein und auf mein Herz. Unser Inneres, das, was ihm als erstes interessiert. Nicht unsere Äußerlichkeit, unsere Frisur, nicht unser Modestyle, sondern er interessiert sich für dein und mein Herz. Und jetzt ist die Frage, wie können wir unser Herz attraktiv machen für Jesus? Für ihn. Was gefällt ihm? Was ist denn für ihn am allerwichtigsten, für unsere Herzen? Und so eine ähnliche Frage wurde auch in der Bibel gestellt. Wenn wir mal in Markus 12, Vers 28 schauen. Markus 12, Vers 28. Da heißt es, da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte. Und weil er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das erste Gebot unter allen? Wir können aus diesem Vers uns selbst diese Frage stellen. Herr Jesus, was ist das Allerwichtigste in meinem Leben mit dir? Worum geht es eigentlich? Wo sollte meine Prioritäten liegen? Und aus der Sicht der Schriftgelehrten war das eigentlich eine Frage, die man nicht beantworten kann. In der Parallelstelle dazu in Matthäus-Evangelium 22, Vers 34 heißt es, dass die Schriftgelehrten Jesus mit dieser Frage eine Falle stellen wollten. Und sie wollten mit der Frage, was ist das wichtigste Gebot, Jesus eine Falle stellen. Warum diese Frage, kann man sich stellen? Weil man diese Frage nur falsch beantworten könnte eigentlich. Unter den Schriftgelehrten, da galten im Judentum bis heute diese 613 Gebote, Verbote aus dem Mosebücher. Sie gelten als heilig, Einige Gebote sind einfacher, einige sind schwerer, aber kein Gesetzesgelehrter hätte gesagt, du kannst 612 Gebote wegstreichen, denn es kommt nur auf das eine an. Das ist das Wichtigste. Von daher konnte es kein Gesetz oder Gebote geben, das über dem anderen stand. Deswegen wurde übrigens auch gesagt, wer damals die in Bibel die Schriften studierte, das Alte Testament, der lud sich ein Joch des Gesetzes auf. Weil du immer im Kopf haben musst, diese 613 Gebote, Verbote, habe ich alles gehalten, was habe ich nicht gehalten, wo sehe ich noch bei mir Schwierigkeiten. Wer ein Judentum mit Gott leben wollte, wer Gott gefallen wollte, der wurde mit diesen Geboten und Verboten Tag für Tag konfrontiert. 24/7, 613 Gebote. Das bringt eine große Last mit sich. Und wir können es nachhinein sehen, wie die Schriftgelehrten am Ende darauf antworten: Ja, Herr, du hast recht geantwortet. Das ist so ab Vers 32, wo dieser Schriftgelehrte darauf reagiert, wo er zu Jesus nur antworten kann: Du hast recht. Auf diese Frage, die man eigentlich gar nicht beantworten kann. Und Jesus wusste, diese Frage zu beantworten. Und das Spannende ist, eigentlich hätte jeder jüdische Mensch, jeder Pharisäer, jeder Schriftgelehrte diese Frage selbst beantworten können, wissen können. Denn die Antwort, die Jesus hier gibt im nächsten Vers, Vers 29, da heißt es, Jesus antwortete: Dies ist das wichtigste Gebot. Hört ihr, Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr alleine. Amen. Das war etwas, was das Volk Israel Tag für Tag betete. Das finden wir in 5. Mose 6, die Verse 4 bis 5. Das Schma Israel, das kommt vom Hebräischen, heißt Höre Israel. Jesus hat hier Bezug genommen, was im Alten Testament schon stand, was die jüdischen Menschen damals eigentlich wissen müssten. Und da heißt es, 5. Mose 6, die Verse 4 bis 5, Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr alleine. Und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, sag mal alle Herzen, mit deiner ganzen Seele, sag mal alle Seele, und mit deiner ganzen Kraft, sag mal alle Kraft. Amen. Und wisst ihr, was ich da so spannend finde? Es ist ein Gebet, was jüdische Menschen immer wieder beten. Das ist das bekannteste Gebet im Judentum, das Schma Israel, höre Israel. Und wir sehen aber, dass es eben eine Diskrepanz gibt zwischen Wissen, Beten und Leben. Schriftgelehrten, diese Theologen hatten nicht den Schluss daraus gezogen, dass es was mit dem eigenen Leben zu tun hat, dass es eine Auswirkung haben soll auf mein Leben und dass es das Wichtigste sein soll in meinem Leben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. Und die Sache ist, das kann bei dir und bei mir auch so sein. Natürlich die Liebe zu unserem Herrn Jesus ist das Allerwichtigste, aber dass wir vielleicht auf Nebensächlichkeiten doch viel mehr Wert legen in unser Leben. Das kann bei uns genauso sein, dass wir auf Dinge Fokus legen oder sagen, die sind uns wichtig, was ja auch nicht erstmal falsch ist, was erstmal nicht falsch sein muss, denn es gibt Dinge, die sind wichtig, aber wo vielleicht uns die Wahrnehmung fehlt, zu sagen, das ist nicht das Allerwichtigste. Darum möchte ich dir heute die Frage stellen: Ist deine Liebe zu Jesus dein allerhöchstes Ziel? für dich selbst, für dich selber, aber auch für die Menschen, die um dich herum sind, sei es deine Familie, mit den Arbeitskollegen oder deine Mitschüler. Ist deine Liebe zu Jesus deine erste Priorität? Und deswegen bete ich für mich persönlich und für die Menschen, die um mich herum leben. Und dieses Gebet geht nicht um, dass wir oder ich mehr von der Bibel verstehe, sondern dass wir Gott besser kennenlernen. Oftmals bete ich, Jesus, meine Liebe zu dir in meinem Herzen soll größer werden, soll tiefer werden durch das, was ich lese, höre oder erlebe. Das ist mein Gebet und Wunsch für dich heute in diesem Gottesdienst. Nicht das, was wir am Ende rauskommen und sagen, jetzt wissen wir, was das Wichtigste ist, sondern dass wir, wenn wir wieder nach Hause gehen und dann sagen, Jesus, da will ich in meinem Leben leidenschaftlicher werden. In dieser Liebe zu dir will ich investieren. Ganzheitlich für Jesus zu leben heißt, ihn von ganzem Herzen zu lieben. Deswegen wollen wir heute Morgen so ein paar Fragen stellen. Wie soll diese Liebe äußern? Wie sieht diese Liebe überhaupt aus? Denn in unserer Gesellschaft ist Liebe ziemlich ein beliebiges Wort. Ja, ist eher ein beliebiges Wort geworden. Du kannst alles lieben, ja? Du kannst McDonald's lieben. Haben die sogar in ihren Slogan drin. Du kannst Fußball lieben. Du kannst deine Frau lieben. Du kannst dein Eis lieben. Du kannst koreanische Popstars lieben. Und das ist alles so manchmal ziemlich nebeneinander gestellt zu Thema, was liebe ich? Also mit welcher Qualität der Liebe meint Jesus denn hier, wenn er darüber spricht? Und er stellt hier uns einfach ein paar Fragen und fragt, wie sieht deine Liebe zu Gott gerade aus in deinem Leben? Und ich will es mal mit einem Spiegel vergleichen. Die meisten von uns nutzen das. Die Frauen ganz sicher, bei manchen Männern bin ich mir nicht so sicher. Aber so, wenn du so morgen in den Spiegel geschaut hast, wir haben heute Morgen in den Spiegel geschaut und geguckt, wie sehe ich aus, bevor ich aus dem Haus gehe, wie sehe ich aus? Und Herr Jesus will uns jetzt hier so einen Spiegel vorhalten für unser Herz und will dich und mich fragen, wie sieht meine Liebe gerade aus zu Jesus Christus? Ist es gerade brennend, lodernd, voller Leidenschaft oder ist sie eingeschlafen? Ist es so einfach eine Routine geworden? Und deswegen stellt uns hier ein paar Fragen. Und ich will dir Mut machen, wenn du keine Fragen hast, hey, das ist gut bei mir, dann freu dich daran. Pflege es weiter, denn wir wissen ja, die Liebe kann schnell auch wieder erkalten, einschlafen. Man muss in ihr investieren. Ist genau wie in jeder Beziehung, man muss investieren in den anderen. Und wenn du merkst, an dieser Stelle habe ich Nachholbedarf, dann ist es heute ein guter Tag, zu sagen, Herr Jesus, ich will da anpacken. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit all deiner Kraft. Und die erste Frage, die Jesus hier stellt, ist, wen liebst du? Wen liebst du? Er spricht davon, wer ist unser Bezugsperson unserer Liebe? Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Ich glaube, als Christ hat man dieses Gebot oft gehört und ist einem klar, dass dies wichtig ist. Und doch merke ich, dass es einen guten Grund gibt, über dieses Gebot immer wieder zu reden. Zumindest sehe ich in meinem Leben diese Notwendigkeit. Wenn ich meinen Eltern sagen würde, ich liebe euch, Mama, Papa, weil ihr für mich die Wäsche macht, die Miete gezahlt habt, Essen gemacht habt, Weihnachtsgeschenke gekauft habt, heißt es dann, dass ich meine Eltern liebe? Was würdet ihr sagen, wenn das eure Kinder sagen? Würdet ihr sagen, oh, mein Kind liebt mich? Ich denke, das ist kein Ausdruck von Liebe. Viel eher drückt es aus, ich liebe das, was du für mich tust. Ich liebe dass du mich bereicherst, dass du mich an meinen Zielen voranbringst. Aber das heißt nicht unbedingt zwingend, dass ich sie als Person liebe. Liebe ich es dann genauso, wenn meine Mutter nicht die Wäsche macht, wenn sie gar nichts tut oder wenn mein Vater für mich nicht die bürokratischen Kram macht? Liebe ich dann immer noch die als Person? Die Sache ist, das kann bei Gott genauso sein. Wir können das lieben, was Gott in deinem Leben und meinem Leben getan hat. Und Gott, ich liebe dich, du hast mich gerettet, du hast all die Jahre für mich gesorgt. Ich liebe du erhörst meine Gebete, ich liebe dich, weil du mich segnest. Aber die Frage ist, liebst du den Herrn, egal was er tut, egal auch was er in dein Leben zulässt? Denn den Eindruck habe ich, und das habe ich bei mir selbst schon erlebt, wenn es dann nicht so gut läuft, wie wir denken, wenn unsere Gebete nicht erhört werden, wenn Probleme auftauchen, worauf zweifeln wir am meisten? Herr, hast du mich überhaupt nicht lieb? Liebst du mich überhaupt? Und das andere ist, dass wir sagen, na gut, wir legen unsere Beziehung auf Eis. Ich weiß nicht, ob ich dich noch so lieben kann. Ich bin mir nicht sicher, ob du vertrauenswürdig bist. Besteht unsere Beziehung, unsere Liebe zu Gott darin, an das, was er für uns tut? Lieben wir die Dinge, die er tut, oder lieben wir einfach Jesus? Und ich habe keine Ahnung, wie es gerade bei dir im Leben ist oder wann du das letzte Mal getan hast, aber wann du das letzte Mal das ausgesprochen hast, aber vielleicht war es schon länger her, aber heute kann die Gelegenheit sein zu sagen, Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Wir sagen in unseren Gebeten, lieber Herr Jesus. Aber manchmal muss man sich fragen, meinen wir es wirklich aus ganzem Herzen? Herr, ich hab dich lieb, weil du bist, wer du bist. Egal, was heute passiert, ob es ein richtig guter Tag ist oder ein ganz schlechter Tag ist. Deine Liebe, die wird heute Abend genauso sein und darum liebe ich dich. Was sagst du dazu? Könntest du diese Frage heute Abend, wenn du im Bett liegst, beantworten, wen du liebst? Unsere erste Frage war, wen liebst du? Und unsere zweite Frage ist, die Jesus uns stellt und so, ja, diesen Spiegel vorhält, warum liebst du mich? Ja, das ist die zweite Frage, warum liebst du mich? Und hier, da heißt es ganz romantisch, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Ja gut, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. So im Befehlton, so das mögen wir ja gar nicht, oder? Also ich mag es jetzt nicht so, das klingt ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt Experte bin über Romantik, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es jetzt irgendwie nicht romantisch ist oder so toll ist. Du sollst mich lieben. Das klingt für uns ziemlich befremdlich. Warum sagt es Gott aber? Warum sagt er nicht, ich wünsche mir, dass du mich liebst oder kannst du dir das nicht irgendwie vorstellen, mich zu lieben? Sondern warum sagt er es so? Weil hier Gott hier eine Facette der Liebe zeigt, die in erster Linie nicht mit Gefühlen zu tun hat, sondern in erster Linie geht es um eine Entscheidung. Auf jeden Fall gehören Gefühle auch dazu, Das werden wir auch später noch sehen, aber Gott will, dass am Anfang der Beziehung die Entscheidung steht. Und das erleben wir auch in unserer Beziehung, ja auch manchmal hat man auch eine schöne Zeit miteinander. Manchmal schwanken aber auch die Gefühle. Deswegen fordert Jesus uns nicht auf, wie du fühlst, wie fühlst du dich heute, sondern er sagt, entscheide dich heute. Entscheide dich, mich zu lieben. Du sollst den Herr lieben. Es ist eine Entscheidung, die wir freiwillig treffen sollen. Gott zwingt uns nicht dazu. Gott möchte keine einseitige Beziehung. Ich muss dich ja lieben. Du hast mich ja gerettet. Ich muss ja zum Gottesdienst. Ich kann ja schlecht sagen, dass ich Gott nicht liebe. Ich bin ja Christ, muss halt damit leben. Nee, so meint es Gott nicht. Gott möchte nicht eine Beziehung, die aus Pflichtgefühl gebaut ist, sondern er will, dass wir vom Herzen eine freiwillige Entscheidung treffen. Und vielleicht geht es dir gerade genauso, dass du eigentlich mit dem Herrn Jesus gerade nur so aus dem Alltagstrott unterwegs bist. Und vielleicht geht es, ja, und das wäre vielleicht heute gut, dem Herrn zu sagen, Herr, ich will mit dir leben, ich entscheide mich für dich, darum baue ich meine Beziehung zu dir. Warum liebe ich Gott? Da kommen wir auch zu meiner dritten Frage. Warum liebst du Gott? Wenn wir uns diesen Vers uns anschauen, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, mit deinem ganzen Verstand, dies ist das erste Gebot. Liebe muss Auswirkungen haben. Und das merken wir untereinander schon, ob unser Gegenüber uns mag oder nicht. Auch wenn es keine verbale Äußerung dazu gibt. Wie sieht die Auswirkung der Liebe eigentlich in unser Leben aus? Was für eine Auswirkung hat deine Liebe in deinem Leben und in den Leben der Mitmenschen, die du begegnest? Wenn du jetzt keine Auswirkung siehst, dann fang jetzt nicht an, so viel zu tun, sondern fang an deinem Herzen an und sage, es stimmt, meine Liebe zu dir zeigt sich gerade nicht so. Ich muss wieder hier bei mir anfangen und dann mir überlegen, wie ich diese Liebe dir gegenüber zu zeigen und zum Ausdruck zu bringen. Wie sieht es gerade bei uns aus? Welche Auswirkungen hat deine und meine Liebe? Das Erste, was mir auffällt in diesem Vers, ist das Wort ganz. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und so weiter. Das betont der Herr hier immer wieder. Warum betont er das? Warum nimmt er dieses Wort ganz? Und das meint ganz simpel, ungeteilt zu sein. Nicht gespalten zu sein. Er meint aber auch nicht, dass wir nicht anderes lieben dürften und wenn es auch heißt, mit dem ganzen Denken, dass wir nicht über andere Dinge uns Gedanken machen dürften. Also darum geht es nicht. Aber dass nicht anderes in unser Leben gleichbedeutend an gleicher Stelle neben unserem Herrn Jesus steht. Wenn wir ihn lieben, dann sollen wir ihn ganz lieben. Das wird ziemlich deutlich in Matthäus 10, Vers 37. Du kannst mal gerne lesen, Matthäus 10, Vers 37. Und da heißt es, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wer Sohn und Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Das ist ein krasser Vers, oder? Jesus sagt hier nicht, du sollst deinen Vater oder deine Mutter nicht lieben. Das sagt er damit nicht. Sondern er sagt, sie könnten nicht den ersten Platz haben. Mich sollt ihr am meisten lieben. Du kannst Jesus deine Liebe zeigen, indem du ihn ganz liebst. Wie kann das in der Praxis aussehen? Zum Beispiel die ganze Konzentration ihm zu schenken, so machen wir das ja auch bei Menschen ja auch. Es ist genauso, wie wir Menschen, die wir lieben, unsere völlige Aufmerksamkeit schenken. Das Gegenteil davon ist, wenn ich vom Wohnzimmer in Netflix anschaue und nebenbei das Gespräch mit meiner Familie suche. Habe ich schon versucht. Ich bin nicht so multitaskingfähig, das funktioniert bei mir zumindest nicht. Aber das ist keine volle, Konzentration. Den anderen zu lieben heißt, sich ganz auf ihn zu konzentrieren oder ihm ganz selbstverständlich den Vorzug zu geben. Wenn meine Familie mich braucht, sollten sie wissen, ich liebe sie so sehr, dass ich sie den Vorzug vor alle anderen Dingen gebe. Und das Gleiche gilt auch bei Gott. Dass wir zum Beispiel selbstverständlich ihm Vorzug geben, Jesus, da gibt es eine Möglichkeit für dich, was zu tun. Ich hätte noch einen anderen Termin, aber ich merke, dass du es möchtest von mir. Ich habe dich lieb, darum mache ich das. Nicht, weil wir das machen müssen, sondern weil wir es machen wollen. Das soll unsere Motivation sein. Das Zweite, was uns auffällt in diesem Text, ist, dass es heißt, mit ganzem Herzen. Jetzt geht es um das Innere, unsere Ganzheitlichkeit. Der Herr Jesus steht im Mittelpunkt, steht im biblischen Kontext für unseren Wille und unsere Gefühle. Ah, sorry, ich habe mich vertan. Das Herz steht im biblischen Kontext für unsere Wille und unsere Gefühle. Sie wird in der Bibel beschrieben als der Sitz unseres Willens und unserer Gefühle. Und dort treffen wir unsere Entscheidungen. Und zentrale Entscheidung für unser Leben. Das sagt auch König Salomo zu seinem Sohn in Sprüche 23, Vers 26. Da heißt es, gib mir, mein Sohn, dein Herz, lass deinen Augen meinen Wege wohlgefallen. König Salomo wusste, wenn ich das Herz meines Kindes gewinne, ist sein ganzes Leben gewonnen. Dann wird er das tun, was ich ihm rate, was weise ist. Und dasselbe sagt Jesus auch zu uns. Gib mir dein Herz. Nimm Jesus in deine Entscheidungen mit. Und ich weiß nicht, vielleicht betrifft dich es gerade zur Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht geht es dir gerade was durch deinen Kopf. Ich hatte einen Freund, der suchte einen neuen Job und der war auf der Suche und hat und am Plan, und ich habe ihn gefragt, hey, hast du schon mal darüber gebetet? Und mal das mit Jesus darüber gesprochen, was dran ist, wo es hingehen soll. Und er sagte, das habe ich eigentlich noch gar nicht gemacht. Ich kenne das auch gut von mir, wo ich so alles so plane. Und vielleicht am Ende komme ich auf die Idee, ich brauche noch eine Unterschrift von Jesus noch, so das abzusegnen. So. Warum fangen wir nicht von vornherein an, Jesus, mit der Unterschrift von Jesus, mit ihm zu starten, mit ihm da durchzugehen, voranzugehen? Jesus, ich habe dich lieb, deswegen will ich die Entscheidung mit dir treffen. Aber auch das Zweite gehört dazu, was das Herz betrifft, nämlich die Gefühle. Man hätte jetzt vorher denken können, dass ich die jetzt ganz ausblende und dass Gefühle schlecht sind. Das wollte ich damit überhaupt nicht sagen. Gefühle gehören dazu, auch in unserer Beziehung mit Gott. Weil unsere Beziehung zu Gott soll nicht nur eine langweilige Sachbeziehung sein, sondern das hat was mit Gefühlen zu tun. Und ja, ich glaube, das ist schwer zu glauben. Wir treffen manchmal Christen, da zeigt sich die Freude des Herrn in Grenzen. Also da gibt es manche Leute, die sagen, also wenn sie die anschauen, denkst du so, ja, die Freude des Herrn ist meine Stärke. Dann denkst du so, ja, wo ist die? Im Keller oder so? Aber es gehört zum Christsein dazu. Also das christliche Glaube hat voll was mit Gefühlen zu tun. Es gehört in dein Leben dazu. Und Gefühle machen uns ja Menschen erst sehr menschlich. Und unser geistiges Leben soll, ja, ist keine Sachbeziehung, soll keine Sachbeziehung sein. Es ist auch kein theologisches Konstrukt, den wir uns im Kopf bilden, sondern unser geistiges Leben ist ein gefühlsvolles Beziehung mit einem lebendigen Gott. Und ich will dir Mut machen, mit deinem ganzen Gefühl Jesus zu lieben. Wir haben vorhin Lobpreis gemacht. Musikalischen Lobpreis zu machen ist eine Möglichkeit, seine Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Lobpreis alleine für dich zu hören ist eine Möglichkeit, seine Gefühle auszudrücken. Und das ist egal, welche Musikgenre du hörst. Es gibt nicht die einzig wahre christliche Musikstil, solange Gott angebetet wird oder und sein Gott und sein Wort wiedergespiegelt wird. Es gibt so viele Frauen und Männer Gottes, die Lobpreis in unterschiedliche Musikrichtungen gemacht haben. Das kann in Jazz, das kann in Hip-Hop, das kann, weiß ich nicht, in Rap, es kann klassisch Lobpreis sein. Wichtig ist, dass du Gott anbeten kannst mit allem, auch mit deinen Gefühlen. Die gehören dazu. Es ist wichtig, dass du Jesus von Herzen mit aller Freude zusehen kannst und ihm alle Ehren geben kannst, die ihm gebührt. Und das andere ist, lieb Jesus auch, indem du ihm die Gefühle sagst, die nicht schön sind, die negativ sind. Ich habe vor ein paar Wochen über einen Psalm gepredigt, wo der Psalmist, dem es richtig kacke ging, vor Gott kam und das vor Gott gebracht hat, dass er gesagt hat, ich sage es jetzt so ganz umgangssprachlich, Gott, ich finde es kacke gerade, wie es läuft. Auch mit dir. Das sind auch Gefühle und die darfst du vor Gott bringen. Falls du die noch nicht gehört hast, hör dir das an. Können wir Jesus damit auch lieben? Ja, ich liebe es, wenn Menschen ehrlich ihre Gefühle teilen. Ich muss aber sagen, ich bin selber nicht gut darin, wenn meine Eltern fragen, wie war dein Tag oder wie war deine Reise, ist meistens meine tiefgründigste Antwort, gut. Vielleicht kennt ihr das bei euren eigenen Kindern, meine WG kennt das bei mir. Tendenziell habe ich es erlebt, es sind meistens die mittleren Kinder mit so einer Antwort. Die ältesten und die jüngsten Geschwister sind eher die sehr gut sind im Erzählen und sehr viel erzählen. Es ist gut, sich vor Gott auszudrücken, was wir fühlen und was mich bewegt, was mich trägt, egal ob das negativ oder positiv ist. Gott ist nicht überrascht, wenn du deine Gefühle mit ihm teilst. Er weiß es schon. Aber der Herr Jesus freut sich darüber, wenn wir auch diese Gefühle mit ihm teilen. Gott möchte dein Herz. Und die Frage, ich lade dich heute ein, zu dieser Frage zu stellen. Wo stehe ich in meiner Beziehung? Liebe ich Gott mit ganzem Herzen, mit meiner ganzen Seele, mit meinem ganzen Verstand? Habe ich eine Entscheidung getroffen für Jesus? Vielleicht hast du es schon mal getroffen und vielleicht merkst du, dass es nicht mehr so eine Entscheidung ist. Dann lade ich dich ein, heute ganz zu entscheiden. Und vielleicht merkst du, dass du jetzt gerade so ein Gedankenkonstrukt, so einen theologischen Gedankenkonstrukt hast, irgendwie so eine platonische Beziehung mit Jesus oder wie, keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll, aber ihr versteht, was ich meine. Dann lade ich dich ein, da auch ganz wieder einzusteigen und zu sagen, Gott, ich teile auch meine Gefühle mit, auch wenn es gerade nicht so toll ist und vielleicht auch meine Gefühle, die gerade nicht über dich gut denken, Jesus. Aber ich teile es dir mit. Und zugleich zu wissen, er ist nicht überfordert, weil es weiß. Und ich lade dich ein, heute wieder ganzheitlich Nachfolger Jesu Christus zu sein. Wir hatten jetzt bei der letzten Echt-Konferenz von dem Müller Verband ging es darum, was heißt Jünger zu sein, ganzheitlich Jünger zu sein und Das passt eigentlich zu meinem Thema. Wir haben drei Ja's in unserem Leben, die wir treffen müssen, um ganzheitlich Nachfolger Jesu zu sein. Ist einmal, dass wir sagen, ja Herr, danke, dass du bist mein Retter. Ich vertraue dir mein Leben an. Das ist einer. Wenn wir dabei stehen bleiben, haben wir nur eine Beziehung, wenn wir nur sagen würden, danke Mama, dass du mir die Wäsche wäschst. Da geht es noch weiter, dann zu sagen, ja Herr, Jesus, du bist mein Herr. Zu sagen, ich liebe dich für den, wer du bist Herr, du bist König. Du bist die Nummer eins. Und dann ist die Nummer drei, zu sagen, Herr Jesus, ich liebe dich, du bist meine erste Priorität und ich tue das, was du willst. Ich gehe, wo du mich sendest, an dem Ort, wo ich lebe, mit dem Menschen, mit dem du mir in mein Leben gestellt hast, mein drittes Jahr. Ich lade dich ein, ganzheitlich Christ zu sein, ganzheitlich Nachfolger zu leben. Halbe Sache ist langweilig. Ich lade dich ein. Und ich lade dich ein, heute Abend, wenn du im Bett liegst, zu beantworten, Jesus, ich liebe dich. Diese Frage zu stellen, Jesus, liebe ich dich? Und wo kann ich weiter wachsen? Ich will zum Schluss beten und das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Und diese Frage zu beantworten, ganzheitlich zu beantworten, Jesus mit ganzem Verstand, mit ganzer Seele, all seiner Kraft zu lieben, mit Ja zu beantworten, lohnt sich, weil er ist es würdig. Er ist es würdig, sein Ja zu geben und mit ihm ganzheitlich unterwegs zu sein. Und ich lade dich an, jetzt mit die Augen zu schließen und mit mir in diesem Gebet anzuschließen. Jesus, ich danke dir, dass du da bist und danke dir, dass du mich kennst, dass du uns kennst und trotzdem liebst. Und Jesus, wir lieben dich. Und trotzdem manchmal merken wir, dass wir es irgendwo nicht ganz tun, obwohl wir es nicht ganzheitlich tun. Wir merken vielleicht, wir lieben dich, aber du bist nicht unsere erste Priorität, sondern irgendwas anderes teilt mit dir den Thron. Und wir wollen das heute ändern. Jesus, und wir merken vielleicht, dass meine Liebe zu dir irgendwo irgendwie trocken geworden ist, dass es irgendwie eine Routine geworden ist, irgendwie eine Selbstverständlichkeit, irgendwie nur im Kopf, aber noch nicht irgendwo im Herzen. Jesus, da bitten wir dich, dass du mit deiner Liebe füllst und dass wir sehen und erleben dürfen, fühlen dürfen, dass es nicht nur irgendwie eine Zwecksbeziehung ist, sondern eine Beziehung ist, wo wir sagen können, Vater. Jesus, wir wollen dich nicht lieben für das, was du für unser Leben schon getan hast, sondern wir lieben dich, wer du bist. Und deswegen folgen wir nach. Du bist würdig. Und ich lade euch ein, mit aufzustehen in den Lobpreis und lass uns singen, dass er würdig ist. Dass er nur würdig ist. Und dass er all mein Lob verdient. Dass wie Himmel so auf Erden sein Name erhört wird und er allein auf dem Thron sitzt.